NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Metler. Schönen guten Abend. Unsere Themen bis 19 Uhr. D-Day-Feierlichkeiten in Nordfrankreich. Staats- und Regierungschefs gedenken der Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft. Ukraine-Krisendiplomatie. Man spricht wieder miteinander. Der D-Day und die Konflikte von heute. Das ist auch der Kommentar im Echo des Tages. Verschärfung des Asylrechts. Opposition kritisiert Pläne der Bundesregierung. Und Schock für Frankreich. Superstar Ribéry fällt für die Fußball-WM aus. Die Ukraine-Krise überschattet ja seit Monaten so manches Großereignis. Heute auch die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Aber dieser Schatten hatte heute vielleicht auch sein Gutes. Es gab viele Gespräche am Rande, unter anderem den ersten Kontakt zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten seit Beginn der Krise. Dazu gleich mehr. Zunächst berichtet Katrin Brandt aus Nordfrankreich über die zentrale Gedenkfeier am Strand von Ouistreham.
Bitte bleiben Sie während des Flaggenappells und der Nationalhymnen stehen, hatte das Protokoll am Morgen noch gebeten. Doch ausgerechnet für einen hochbetagten Kriegsveteranen in der ersten Reihe war es zu viel. Mit zitternden Knien musste er sich sichtlich unglücklich setzen, während sein Präsident noch stand. Barack Obama half ihm auf, der Auftakt zu einer Gedenkfeier für diese letzten Überlebenden einer Invasion, die das Ende Hitler-Deutschlands einläutete, auch wenn der erste Tag am Omaha Beach in der Normandie für tausende amerikanische Soldaten den Tod bedeutete. Amerikas Bekenntnis zur Freiheit, zur Gleichheit und der angeborenen Würde jedes Menschen, es ist in das Blut dieses Strandes geschrieben und wird für immer andauern.
And it will endure for eternity.
Weil Soldaten ihr Leben aufs Spiel setzten für Menschen, die sie nicht kannten, konnte der 70 Jahre dauernde Siegeszug von Freiheit und Demokratie beginnen, sagte Obama und wandte sich an die Nachgeborenen.
Whenever the world makes you cynical, stop and think of these men.
Wenn die Welt sie zynisch macht, halten sie inne und denken sie an diese Männer.
Whenever you lose hope, stop and think of these men.
Wenn sie die Hoffnung verlieren, denken sie an diese Männer. François Hollande, der französische Staatspräsident, gedachte zum ersten Mal in der Geschichte der D-Day-Feiern der 20.000 französischen Zivilisten, die bei der Invasion ums Leben kamen, um gleichzeitig seinen Dank und seine Verbindung zu den USA zu erneuern. Aus diesen gemeinsamen Erinnerungen haben unsere beiden Nationen einen Geist geschmiedet und eine Verpflichtung, die zum Frieden.
C'est celui de la paix.
Womöglich hat dieser Geist heute Bewegung in eine aktuelle Krise gebracht.
Ja, die Feiern zur Erinnerung an die Landung der Alliierten in der Normandie wurde heute zur Krisendiplomatie genutzt. Seit der Krim-Krise im März dieses Jahres hatten die wichtigsten Akteure ja nicht mehr direkt miteinander gesprochen. Da wurde heute einiges nachgeholt. Sowohl US-Präsident Obama als auch Bundeskanzlerin Merkel trafen den russischen Präsidenten Putin zu kurzen Gesprächen. Martin Ganselmeier berichtet aus Frankreich.
Das Weiße Haus sprach bewusst von einem informellen Gespräch und der Kreml teilte mit, obwohl es kein angesetztes Treffen gewesen sei, hätten Putin und Obama ihre Meinungen über die Lage in der Ukraine ausgetauscht, auch über die Krise in der Ostukraine. Beide, Obama und Putin, hätten sich für ein rasches Ende der Gewalt in der Ostukraine ausgesprochen. Schon zuvor war Putin mit dem neuen Präsidenten der Ukraine, Poroschenko, zusammengetroffen. Im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande vereinbarten Putin und Poroschenko in den kommenden Tagen über die Modalitäten eines Waffenstillstandes zwischen Kiew und den prorussischen Separatisten zu verhandeln. Außerdem wird die russische Regierung zur Amtseinführung Poroschenkos morgen in Kiew einen Botschafter schicken. Damit mehren sich die Anzeichen für ein Einlenken des russischen Präsidenten Putin. Auf dem G7-Gipfel in Brüssel hatten die Staats- und Regierungschefs der 7 Industrienationen klare Forderungen an Russland gestellt. Andernfalls müsse Russland mit schärferen Wirtschaftssanktionen rechnen.
70 Jahre nach der Landung der Alliierten an der Nordküste Frankreichs. Wolfgang Müller kommentiert den D-Day und die Konflikte von heute.
Manche Dinge sind Geschichte, aber sie sind mehr als Geschichte. Die heutigen Feiern in der Normandie hatten einen historischen Anlass, aber jeder der Beteiligten wird zugleich an die Gegenwart gedacht haben. Nicht, dass Europa heute große Kriege drohten, glücklicherweise nicht. Aber Konflikte gibt es. Im Osten der Ukraine wird sogar einer vor unseren Augen mit Waffengewalt ausgefochten. Vor 20 Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges, da mochten manche noch die Illusion haben, die Zeiten seien vorbei, in denen die Dinge ganz primitiv mit Gewalt entschieden werden. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama rief gar das Ende der Geschichte aus, als sei nun alle Welt glücklich auf dem Weg zur liberalen Demokratie. Aber die Geschichte, verstanden als Kampf um Macht- und Einflusssphären, die Geschichte hat sich keineswegs in Wohlgefallen aufgelöst. Man muss nur in die Ukraine schauen, ein Land, das buchstäblich zerrissen wird in einem Tauziehen zwischen Ost und West. Das ist die Stunde der Diplomatie, die ja auch heute wieder einen Höhepunkt erlebt hat, in einem ganzen Geflecht an Gesprächen am Rande der Feierlichkeiten in Nordfrankreich. Aber Diplomatie stößt an Grenzen, wenn auch nur einer der Beteiligten, in diesem Fall Wladimir Putin, ganz undiplomatisch Fakten geschaffen hat, so wie zuletzt mit der Annexion der Krim. Wie darauf reagieren, das ist die politische Frage heute. Wie darauf reagieren, wenn man kriegerische Mittel ausschließen möchte, deren Folgen allen vor Augen stehen, angesichts der Gräberfelder am Ort der heutigen Gespräche? Dann bleiben nur Druckmittel anderer Art. Es bleibt der Versuch, den wirtschaftlichen und politischen Preis für Übergriffe à la Krim so hoch zu treiben, dass sie nicht mehr attraktiv sind. Zugleich aber sollte es sich der Westen nicht zu einfach machen mit seiner Rechthaberei der Friedliebenden, so als ob der Bösewicht nur auf der anderen Seite zu finden wäre. Der Westen selbst, die NATO und auch die Europäische Union haben nicht erst im Ukraine-Konflikt schwere Fehler gemacht. Die westliche Einflusszone immer weiter auszudehnen, weit hinein in den ehemaligen Ostblock, ja ins Gebiet der einstigen Sowjetunion, das war im Kern legitim. Die jeweiligen Bevölkerungen haben es so gewünscht. Dies aber praktisch einseitig durchzuziehen, ohne überhaupt den Versuch einer Verständigung mit der russischen Seite, das war fahrlässig und hat die heutigen Konfrontationen mit provoziert. Es gibt Situationen, wie vor 70 Jahren angesichts von Hitler, da erfordert die Freiheit den Kampf. Es gibt aber auch Situationen, wie heute, da erfordert sie Klugheit, gerade um den Kampf zu vermeiden.
Ein Kommentar von Wolfgang Müller. Im Bundestag stand heute das Thema Asyl im Mittelpunkt. Die Bundesregierung plant eine Gesetzesverschärfung. Serbien, Mazedonien und Bosnien sollen künftig als sichere Herkunftsstaaten gelten. Asylanträge aus diesen Ländern könnten demnach deutlich einfacher abgelehnt werden. Thorsten Hohn fasst die Pläne der Regierung und die Kritik der Opposition zusammen.
Die Bundesregierung will das Asylgesetz verschärfen und vor allem den Strom der Asylbewerber aus den Balkanstaaten bremsen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU.
Der vorliegende Gesetzentwurf, den ich hier heute einbringe, sieht deshalb vor, Mazedonien, Serbien sowie Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten nach dem Asylverfahrensgesetz einzustufen.
Bei sicheren Herkunftsstaaten geht man davon aus, dass dort keine politische Verfolgung droht.
Dadurch sollen aussichtslose Asylanträge schneller bearbeitet und der Aufenthalt in Deutschland schneller beendet werden können.
Zur Begründung der Asylrechtsänderung wies de Maizière darauf hin, dass in Deutschland die Zahl der Asylbewerber seit einigen Jahren wieder stark ansteigt. Innerhalb der Europäischen Union habe die Bundesrepublik mit großem Abstand die meisten Asylbewerber. Über 120.000 waren es 2013.
Eine verantwortungsvolle Asylpolitik muss auch darauf ausgerichtet sein, die große Aufnahmebereitschaft, die unsere Gesellschaft auszeichnet, für die Aufnahme von wirklich Schutzbedürftigen zu erhalten.
Der Bundesinnenminister verwies auf die hohe Aufnahmebereitschaft der deutschen Bevölkerung für syrische Flüchtlinge. Aber
dagegen gibt es ein wachsendes Unverständnis für die Armutsmigration aus Westbalkanstaaten im Asylverfahren. Und in der Tat, seit Aufhebung der Visumpflicht für Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina ist in Deutschland ein sprunghafter Anstieg der Antragszahlen festzustellen.
Mittlerweile kämen ein Viertel aller Asylbewerber aus den drei Balkanstaaten. Für die SPD machte ihr Sprecher für Migration und Integration, Rüdiger Veit, deutlich, dass er sich mit dem Gesetzentwurf schwer getan hat.
Meine Damen und Herren, also jenseits dessen, was wir dann jetzt damit schaffen werden, ist dieses ein für mich persönlich sehr schwieriger Kompromiss gewesen.
Aber man habe dafür im Koalitionsvertrag eine Reihe von Verbesserungen für Flüchtlinge erreichen können, sagte Veit. Bei der Opposition stießen die Pläne der Großen Koalition auf strikte Ablehnung. Ola Jelbke, innenpolitische Sprecherin der Linken, erklärte:
Das bedeutet, dass in Zukunft alle Asylsuchenden aus diesen Staaten im Schnellverfahren abgelehnt werden und dann innerhalb einer Woche das Land verlassen müssen.
Jelbke forderte auch künftig faire Asylverfahren für Menschen vom Balkan. Die linken Abgeordnete wies darauf hin, dass es vor allem Roma sind, die aus den drei Balkanstaaten nach Deutschland kommen.
Es ist bekannt, dass diese Minderheiten dort am Rande der Gesellschaft leben, Opfer von rassistischen Übergriffen und Kampagnen sind.
Auch die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, lehnte den Gesetzentwurf der Regierung nachdrücklich ab.
Ich finde es traurig, dass wir heute als ersten Gesetzentwurf der Koalition im flüchtlingspolitischen Bereich eine weitere Einschränkung des Asylrechts diskutieren und nach meiner Auffassung damit dem Asylrecht den finalen Todesstoß versetzen.
Die Grünen-Abgeordnete sagte weiter, ein Staat sei nicht deshalb sicher, weil man ihn dazu erkläre. Sie appellierte vor allem an die SPD, den Gesetzentwurf abzulehnen und schloss mit den Worten:
Menschen, die Schutz verdienen, die müssen ihn hier bei uns auch bekommen.
Die schwarz-rote Koalition in Berlin will im laufenden Haushaltsjahr ohne neue Schulden oder höhere Steuern auskommen. Und das trotz einer Lücke von 3,4 Milliarden Euro. Wie sie das erreichen will, das wurde heute in einer langen Nachtsitzung im Haushaltsausschuss verhandelt. Experten der Opposition kritisierten das Ergebnis als Trickserei und Täuschung. Michael Weidemann mit Einzelheiten.
Die Lücke ist geschlossen, aber wie? Da wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung ohne solide Rechengrundlage einfach nach oben korrigiert und die Zinslasten nach unten, kritisiert die Opposition. Er beobachte mit Sorge, so der linken Finanzexperte Roland Klaus, wie die Regierung
organisierten Selbstbetrug und Täuschung der Öffentlichkeit betreibt. Die Kritik der Opposition heißt, dass die Koalition den Haushalt sich so gerechnet hat, dass ihr Hauptziel, die schwarze Null zu erreichen, alles untergeordnet hat. Und ich habe mich selten einem so unintelligenten Versuch ausgesetzt gesehen, die Öffentlichkeit und auch die Opposition zu täuschen.
Zu täuschen über die wahre Verschuldungslage des Bundes für 2014. Denn rechne man die tatsächlichen Risiken zusammen, die durch die unklare Entwicklung von Konjunktur- und Kreditzinsbelastungen entstehen, addiere man den Griff des Bundes in die Kranken- und Rentenkassen dazu und berücksichtige die verschobenen Vorhaben in der Bildungspolitik, dann sei das Loch in der Kasse deutlich größer als die 6,5 Milliarden Euro, die die Koalition im Haushalt festgeschrieben habe, argumentieren Linke und Grüne. Union und SPD dagegen verweisen darauf, dass auch die neu entstandenen Lücken, die durch die Rückzahlungen der Brennelementesteuer und einen höheren Tarifabschluss entstanden waren, seriös geschlossen worden seien, sagt CDU-Haushaltsexperte Norbert Bartle. Mehr noch, die schwarze Null im Haushalt für das kommende Jahr werde erreicht.
2015 ist unser erklärtes Ziel, keine neuen Schulden mehr zu machen, den ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und ich bin überzeugt, wir werden das schaffen, gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister, wenn es keine großen externen Verwerfungen gibt.
Grüne und Linke bezweifeln das und sie vermissen jeglichen Willen der Regierung, im Etat entscheidende Akzente zu setzen. Noch nie hat ein Bundesetat so wenig Investitionen aufgewiesen wie dieser, moniert Sven-Christian Kindler. Die Infrastruktur verkomme, Straßen und Schulen verfielen. Die Koalition aber rechne sich mit Las Vegas-Methoden reich, klagt der Haushaltsexperte der Grünen.
Es ist eine selbstgefällige Arbeitsverweigerung. Man will keine Haushaltspolitik im Kern machen. Haushaltspolitik heißt ja Entscheidungen treffen, heißt ja verändern, heißt an Strukturen rangehen, heißt sich etwas trauen, heißt Mut haben. Das hat die Große Koalition nicht, das hat Wolfgang Schäuble nicht.
Für die Chefhaushälter von Union und SPD ist das bloße Polemik. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wurde das gesteckte Ziel erreicht, keine zusätzlichen Schulden mehr aufzunehmen, sagt Unionspolitiker Bartle. Und die Sozialdemokraten richten den Blick ab heute nur noch nach vorn. Denn gleich nach der Sommerpause wird der Bundeshaushalt für 2015 in Angriff genommen und der sei für die SPD der deutlich interessantere Etat, erklärt ihr Haushaltsexperte Johannes Kaas.
Weil den 14er haben wir in großen Teilen von Schwarz-Gelb übernommen. Das könnte ich hässlich anfügen, deswegen haben wir auch Probleme. Ich glaube, dass man halt gucken muss, dass man die Regierung eng begleitet, dass der Haushalt 2015 dann auch so läuft, wie wir uns das vorstellen, nämlich mit der schwarzen Null.
Über den Bundeshaushalt Michael Weidemann aus Berlin. 6:45 ist es gleich. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Was wird eigentlich alles von Geheimdiensten abgehört? Weltweit hat da wohl niemand einen Überblick. In Deutschland untersucht ein Bundestagsuntersuchungsausschuss die Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA, aber ansonsten? Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat heute in einem Transparentbericht mitgeteilt, dass mehrere Staaten sich einen direkten Zugriff auf alle Gespräche gesichert haben. Stefanie Pieper mit Einzelheiten.
In dem heute veröffentlichten Bericht schreibt Vodafone, dass die Behörden in einigen Ländern direkt Telefongespräche abhören können, indem sie Leitungen anzapfen. Dieser Zugriff sei in den betreffenden Staaten gesetzlich vorgeschrieben. Vodafone selbst könne dort nicht nachvollziehen, in welchem Umfang und zu welchem Zweck die jeweiligen Geheimdienste von diesem Recht Gebrauch machten. Der Telekommunikationskonzern mit Sitz in Großbritannien gibt keinen Hinweis darauf, um wie viele und um welche Staaten es sich handelt. Die britische Zeitung The Guardian beziffert in ihrer heutigen Ausgabe die Zahl mit etwa 6. Der Datenschutzbeauftragte von Vodafone sprach sich dafür aus, diesen direkten Zugriff künftig zu untersagen. Das Unternehmen operiert nach eigenen Angaben in 29 Ländern weltweit. Vodafone listet heute außerdem Land für Land die Zahl richterlicher Beschlüsse auf, wonach die jeweiligen Behörden Zugang zu den Kommunikationsdaten erhalten haben. Dabei konnte es sich laut Vodafone um Verbindungsdaten, aber auch um Inhalte von Gesprächen handeln. In einigen Ländern allerdings, darunter in Rumänien, Ungarn und der Türkei, ist es Telekomfirmen gesetzlich untersagt, entsprechende Angaben überhaupt zu veröffentlichen. Daran hat sich Vodafone gehalten. Vor einem Jahr hatte der Whistleblower Edward Snowden enthüllt, in welchem Umfang unter anderem der US-Geheimdienst NSA die Kommunikation ausspäht. Wie stark Vodafone in das laut Snowden flächendeckende Abhörprogramm des britischen Geheimdienstes GCHQ involviert ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.
In den USA gehen die Ermittlungen gegen Edward Snowden weiter. Ein Jahr nach Beginn der Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters hat der oberste Chef James Clapper jetzt erneut eine Art Schadensbilanz gezogen und er relativiert darin Aussagen über den Schaden, den Snowden angerichtet hat. Dagmar Pepping berichtet.
Snowden habe viele Dokumente, die er sich angesehen habe, nicht kopieren können, sagt US-Geheimdienstkoordinator James Clapper der Washington Post. Auch wenn Snowden weniger geheime Daten mitgenommen habe als zunächst gedacht, sei der entstandene Schaden dennoch profund, betonte Clapper. Die Relativierung des obersten Geheimdienstchefs ist das Ergebnis einer seit Monaten laufenden internen Untersuchung, die NSA-Geheimdokumente mit den bisherigen Veröffentlichungen Snowdens verglichen hat. Vor einigen Monaten hatte Clapper noch ein sehr viel düstereres Bild des entstandenen Schadens für die US-Geheimdienste gemalt. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter Snowden lebt zurzeit im Exil in Moskau. Sein Asyl in Russland läuft jedoch Ende Juli aus. Die US-Regierung hat Snowden aufgefordert, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren und sich dort einem Verfahren zu stellen. Sollte er heimkehren und alles sagen, was er weiß, können wir vielleicht zu einer Übereinkunft mit ihm kommen, zitiert die Washington Post einen anonymen, hochrangigen Geheimdienstoffiziellen. Snowden droht in den USA eine Anklage wegen Geheimnisverrats.
Gut eine Woche vor der Stichwahl in Afghanistan hat es heute in der Hauptstadt Kabul einen Doppelanschlag gegeben. Und zwar am Rande einer Wahlkampfveranstaltung des Kandidaten Abdullah Abdullah. Mindestens 7 Menschen sollen dabei getötet worden sein, berichtet Sandra Petersmann.
Abdullahs Autokonvoi geriet in Kabul in eine Falle. Zunächst sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft, dann gab es eine zweite Explosion. Für mindestens 6 Menschen kam jede Hilfe zu spät. Mehr als 20 wurden verletzt. Doch das mutmaßliche Anschlagsziel stand nur kurze Zeit später schon wieder auf der Wahlkampfbühne. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte Abdullah Abdullah außerdem mit, Zitat, auch dieses Mal werden die Drohungen uns und unser Volk nicht stoppen können. Wir sind entschlossen, unsere Versprechen für eine bessere Zukunft durchzusetzen. Zitat Ende. Abdullah war unter dem scheidenden Präsidenten Hamid Karzai 4 Jahre lang Außenminister. Heute gehört er zu seinen schärfsten Kritikern. Morgen in einer Woche soll dann die Entscheidung fallen. Abdullah geht als klarer Favorit in die Präsidentschaftsstichwahl. Er hatte im ersten Wahlgang am 5. April knapp 45% der Stimmen geholt. Die meisten seine ausgeschiedenen Mitbewerber unterstützen ihn heute. Herausforderer am 14. Juni ist der ehemalige Weltbankmitarbeiter und Finanzminister Ashraf Ghani, der im ersten Wahlgang knapp über 31% der Stimmen geholt hatte. Beide Kandidaten gelten als pro-westlich und streben eine enge Zusammenarbeit mit USA und NATO an. Die Taliban bezeichnen die Präsidentschaftswahl unverändert als unislamisch und drohen auch dieses Mal allen, die sich daran beteiligen. Doch im April war es den radikalen Islamisten trotz zahlreicher Anschläge nicht gelungen, die Wahl zu stoppen. Für Afghanistan würde eine erfolgreiche Stichwahl die erste demokratische Machtübergabe in der Geschichte bedeuten. Präsident Hamid Karzai darf nach 2 Amtszeiten kein drittes Mal kandidieren.
Die Europäische Zentralbank hat gestern eine Art Anti-Krisen-Paket bekannt gegeben mit Strafzinsen für Banken, billigem Geld und neuen Notkrediten. Was bedeuten die Entscheidungen? Welche langfristigen Folgen werden sie für die Wirtschaft und die Verbraucher haben? Und waren die 10.000 Punkte, auf die der deutsche Aktienindex kletterte, nur eine Momentaufnahme?
Jan Plate berichtet aus unserem Börsenstudio in Frankfurt.
Historisch niedrige Leitzinsen nahe 0%. Außerdem hat Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, mit dieser Aussage Neuland betreten.
The rate on the deposit facility was lowered by 10 basis points to minus 0.10%.
Strafzinsen für die Banken, wenn sie ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, statt es an die Wirtschaft weiterzugeben. Auf dem Parkett wird hart diskutiert. Die Europäische Zentralbank hat Neuland betreten. Mancher heißt das gut. Die EZB zeige so, dass sie alles tut, um die Eurozone zu stabilisieren. Für einige ist Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, ein Held. Etwas zurückhaltender ist Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Also Held ist ein sehr, sehr großer Begriff. Mario Draghi ist ein überzeugter, hart arbeitender Europäer, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber ob die Politik der Europäischen Zentralbank die Währungsunion auf Dauer stabilisiert und vor allem auf Dauer in die richtige Richtung bringt, das müssen wir erst noch sehen. Da habe ich meine Zweifel.
Leitzinsen nahe 0%, Strafzinsen für Banken und weitere langfristige Milliardenkredite an die Banken in der Hoffnung, dass das die Konjunktur ankurbelt. Kritiker mahnen, Staaten und Politiker können mit den neuen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank noch einfacher neue Schulden machen und Reformen vernachlässigen. Den Preis zahlen die Sparer mit niedrigen Zinsen auf dem Sparkonto. Hingegen dürften Überziehungszinsen beim Dispo weiter hoch bleiben. Ein Hauskredit könnte günstiger werden. Allerdings fürchtet mancher, dass gerade deswegen eine Blase am Immobilienmarkt entsteht, die krachend platzen könnte. Georg Fahrenschon, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes.
Wir gehen davon aus, dass die deutschen Sparer bis zu 15 Milliarden Euro per anno in jedem Jahr verlieren. Das heißt, all diejenigen, die sich vorbereitet haben auf das Alter, die gespart haben, die angelegt haben, die vor allen Dingen dem Konzept der Lebensversicherung vertraut haben, die schauen jetzt mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
Sparer müssen also wohl umdenken, dürfen sich aber durch die historischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank auch nicht verleiten lassen, etwas zu tun, was sie nicht verstehen oder nicht zu ihnen passt.
Im Februar hat die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer sich selbst angezeigt. Sie hatte bestimmte Zinseinkünfte nicht versteuert und dann zahlte sie 200.000 Euro nach. Aber die Sache ist damit wohl noch nicht vorbei. Wie heute bekannt wurde, läuft weiterhin ein steuerliches Ermittlungsverfahren. Jochen Hilgers berichtet.
Christian Scharz, der Medienanwalt der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, hat bestätigt, dass die Kölner Staatsanwaltschaft am 20. Mai mehrere Objekte, darunter ein Wohnhaus seiner Mandantin, durchsucht hat. Laut Medienberichten besteht der Verdacht, dass Schwarzer weit mehr Geld den Steuerbehörden vorenthalten hat als bisher bekannt. Möglicherweise hat sie Einkünfte aus selbstständiger Arbeit nicht versteuert. Im Februar hatte die Kölner Frauenrechtlerin öffentlich eingeräumt, jahrelang ein Konto in der Schweiz besessen zu haben, die dort eingenommenen Zinsen aber nicht versteuert. Zu haben. In einer Presseerklärung bezieht sich Scharz auf dieses Verfahren. Zitat aus der Erklärung:
Im Zusammenhang mit der eingereichten Nacherklärung wurde, wie gesetzlich vorgesehen, ein steuerliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, was derzeit entgegen ersten Annahmen noch andauert. Die Durchsuchungsmaßnahmen stehen in diesem Zusammenhang.
Zitat Ende. Wenn die Ermittler nun weitere Hinweise auf unversteuertes Einkommen hätten, wäre die damalige Selbstanzeige Schwarzers unwirksam. Sie muss in dem Fall mit einem Strafverfahren rechnen. Medienanwalt Scherz kündigte an, seine Mandantin werde kooperativ mit den Behörden zusammenarbeiten. Scherz schreibt weiter in seiner Erklärung:
Ich habe gestern im Namen von Frau Schwarzer Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Kölner Staatsanwaltschaft gestellt, da erneut offenbar Informationen in kürzester Zeit aus den Behörden direkt an die Medien durchgestochen worden sind. Dieser wiederum nicht akzeptable Zustand ändert nichts daran, dass wir Frau Schwarzer empfohlen haben, sich zur Sache nicht zu äußern.
Soweit die Erklärung von Christian Scherz. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile den Eingang dieser Strafanzeige bestätigt und Ermittlungen in alle Richtungen angekündigt. Zum Steuerverfahren gegen Alice Schwarzer gab es demgegenüber kein Wort.
Seit heute Nachmittag, 16 Uhr, steht es fest, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien findet definitiv ohne den Superstar Franck Ribéry von Bayern München statt. Das hat der französische Nationaltrainer bekannt gegeben. Ribéry leidet seit geraumer Zeit unter Rückenbeschwerden und die machen jetzt einen WM-Start in seiner Mannschaft unmöglich. Aus Paris, Anne-Christine Heckmann.
Es ist ein Schock für Frankreich und die Equipe Tricolore. Die Blauen müssen ohne Ribéry nach Brasilien fahren. Der Star der französischen Nationalmannschaft hat seine Teilnahme an der Fußball-WM abgesagt. Grund sind chronische Rückenschmerzen. Ursprünglich sollte der Bayern-Stürmer am Sonntag in Lille beim letzten Testspiel der Franzosen gegen Jamaika auflaufen. Doch die Hoffnungen waren vergebens. Nationaltrainer Didier Deschamps verkündete bei einer Pressekonferenz die schlechte Nachricht. Heute früh musste Ribéry die letzte Trainingseinheit abrupt abbrechen. Er bekam während einer Übung starke Schmerzen. Die anschließenden Untersuchungen im Laufe des Nachmittags haben dann bestätigt, dass sich die Situation verschlechtert hat. Er wird in den nächsten Wochen nicht trainieren und damit auch bei der WM nicht spielen können. Ribéry war schon mit Rückenschmerzen ins Trainingslager gekommen. Bei den ersten beiden Testspielen der Blauen saß er auf der Bank. Für den 31-jährigen Stürmerstar wäre es die dritte und wohl auch letzte WM gewesen. Nun muss die Equipe Tricolore ohne ihren Leistungsträger auskommen. Die Franzosen treffen in der WM-Vorrunde zunächst auf Honduras am 15. Juni. Es folgen die Schweiz und Ecuador.
Die deutsche Nationalmannschaft hat in dieser Hinsicht keine Probleme. Es gilt jetzt nur noch eine kleine Hürde zu bewältigen, bevor morgen Abend das Flugzeug nach Brasilien startet. Das letzte Testspiel heute Abend gegen Armenien. Felix Mansel berichtet aus Mainz.
Der letzte Test. Heute kann nochmal probiert werden. Was wäre, wenn? Und wer kann wen wo am besten ersetzen? Ist Philipp Lahm bis zum Portugal-Spiel wieder fit? Was ist mit Bastian Schweinsteiger? Und vor allem, kann Manuel Neuer bei der WM spielen? Heute gegen Armenien wird zumindest Roman Weidenfeller das deutsche Tor hüten.
Ab heute beginnt natürlich die direkte Vorbereitung, da freuen wir uns sehr drauf. Wir werden natürlich auch in Brasilien noch versuchen, zu kombinieren und uns auch noch gegenseitig auch einzuspielen und alles weiter wird man dann sehen.
Dieser Roman Weidenfeller, vor einem Jahr hat er wahrscheinlich noch nicht einmal im Traum daran gedacht, mit zur WM zu fahren. Und jetzt wird er vielleicht sogar Stammkeeper im deutschen Team.
Fußball-Business geht immer sehr schnell und freue mich jetzt über die Situation, so wie sie ist und alles weiter wird man sehen.
Abgeklärt wirkt auch Bundestrainer Joachim Löw, der trotz zahlreicher Verletzungssorgen seine gute Laune nicht verloren hat. Die ständigen Diskussionen über das deutsche Spielsystem, wer kann mit wem am besten, wer sollte wie eingesetzt werden, dazu kommt, wie kann man nur mit einem Stürmer zu einer Weltmeisterschaft fahren und funktioniert die falsche Neun? Löw kann darüber nur schmunzeln.
Das Thema falsche Neun, richtige Neun ist ja jetzt in Deutschland rauf und runter diskutiert worden, wird ja auch von vielen Experten dann kommentiert. Ich nehme diese Diskussion nicht mit in das Gepäck nach Brasilien. Ja, sonst würden wir wahrscheinlich fürs Übergepäck bezahlen müssen.
Fest steht, offensiv hat das DFB-Team weniger Probleme. Hinten wackelt's noch. Wer spielt Linksverteidiger? Darf sich Erik Durm heute nochmal gegen Armenien auf dieser Position beweisen? Ist Jerome Boateng hinten rechts wirklich eine Alternative? All dies kann heute Abend im letzten Test vor der WM noch einmal probiert werden. Aber Joachim Löw, wieso ausgerechnet gegen Armenien?
Weil Armenien natürlich auch eine Mannschaft ist, die ein bisschen ähnlich wie Portugal sehr gut im Konterspiel ist. Diese Mannschaft ist entgegen vielen Erwartungen vielleicht, weil man sie nicht so kennt von den Namen her, mit einer großen Stärke ausgestattet, sprich ein schnelles Spiel nach vorne und eine sehr gute Offensivkraft und eigentlich auch eine richtige forsche Art zu spielen.
Die Generalprobe in Mainz gegen Armenien als Test für höhere Aufgaben in Brasilien. Der WM-Countdown hat begonnen.
Das war das Echo des Tages am Freitag, den 6. Juni. Wenn Sie sich die Sendung als Podcast herunterladen wollen, können Sie das tun unter wdr5.de und ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen ein schönes, langes Pfingstwochenende. Mein Name ist Regina Metler.